my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten mit der Ausgabe vom Freitag, den 4. April, zusammengestellt von Radio Dreieckland. Und zwar mit folgenden Themen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zum neuen baden-württembergischen Landeshochschulgesetz und der Freiburger AKJ hat eine Grenze gezogen. Das freiwillige Mitwirken bei der Verteidigung von faschistischen Taten, bei der juristischen Verteidigung, geht nicht. Zunächst aber noch eine Meldung aus Baden-Württemberg. Kein Aprilscherz. Grün-Rot beerdigt NSU-Aufklärung im Ländle durch Enquete-Kommission. Die beharrliche Weigerung des CDU-Polizei- und Sicherheitsarchitekturen-verhafteten Innenministers Gall von der SPD hat es zustande gebracht, dass die vielfältigsten Verschränkungen des NSU zu den Nazi-Strukturen in Baden-Württemberg nicht Gegenstand eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses mit richterlichen Ermittlungsbefugnissen wird. Weder der dem NSU-Netzwerk zugeschriebene Mord an der aus Thüringen stammenden Polizistin Michelle Kiesewetter noch die Ku Klux Klan Connections von Geheimdienst, Polizei und Nazis bis an die Befehlsstruktur am Tattag der Kiesewetter-Ermordung. Noch die intensiven Besuchsstrukturen des NSU-Netzwerks nach Ludwigsburg und die Nazi-Szene, das Ausspähen von Anschlagszielen wie der schwerverletzten Polizeikollegen Arnold im Krankenhaus, die Blatter-and-Anna-Strukturen, Immobilienerwerbe, all das werden nicht zum Gegenstand parlamentarischer Aufklärungsbemühungen. Stattdessen sollen 8 Koalitionsabgeordnete und 7 von CDU und FDP plus ebenso viel Vertretern sowie je 2 Fraktionen der Zivilgesellschaft oder Behördenexperten eine Bestandsaufnahme des schon Bekannten aus anderen Untersuchungsausschüssen bzw. der Ermittlungsgruppe Umfeld machen, mit Berücksichtigung der Wirkung der Nazis auf Sicherheitsbehörden und regionale Szenen, sowie dann die Umsetzung von existierenden Handlungsempfehlungen. Diese sollen erörtert werden.
Prise dans une cache très bien faite,
mais trop petite pour toi. Dans les toilettes, la faim comme otage, une petite voix te crie, sauve-toi. Tu voudrais bien renaître, mais tu n'y arrives pas. Des vallées dans les plaines comme Louise et Thelma. Pouvoir enfin connaître l'aventure au grand tas. Faire partie de celles qu'on n'oublie pas. Comme Louise et Thelma, pouvoir enfin connaître l'aventure à grand tas, faire partie de celle qu'on n'oublie pas.
Das Landeshochschulgesetz trat am 1. April in Kraft. Zur Situation des Mittelbaus angesichts dieses neuen Landeshochschulgesetzes sowie zur darin vorgesehenen Zivilklausel sprach Erik von Radio Dreieckland Anfang der Woche mit Zentrese von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft der GEW.
Letzte Woche habe ich hier mit einer Vertreterin der Landesstudierendenvertretung über die Auswirkungen des neuen des Landeshochschulgesetzes gesprochen. Nun gibt es neben den Studierenden noch eine weitere schlecht repräsentierte Gruppe an der Universität. So schlecht sogar, dass sie meist in der Diskussion über Hochschulpolitik zwischen den ProfessorInnen und Studierenden oft untergeht. Der Mittelbau. Jetzt zunächst noch meine Frage. Wer ist denn eigentlich dieser Mittelbau?
Der Mittelbau, ja, das ist nicht so einfach zu definieren. Also dem Mittelbau werden zugeordnet alle wissenschaftlichen Hilfskräfte und alle wissenschaftlichen Angestellten, unter anderem auch die Promovierenden.
Und was ist denn für dich der Grund, warum die so schlecht repräsentiert sind?
Ja, das Problem ist, dass gerade die Promovierenden keine zureichende Mitbestimmung haben. Momentan ist im Landeshochschulgesetz verankert, dass es einen Promovierendenkonvent geben soll, der nur Empfehlungen ausspricht beispielsweise. Und das ist für uns natürlich aus gewerkschaftlicher Sicht keine starke Stimme, sondern eher ein schlechter Witz. Was nützt dem Promovierenden einen Promovierendenkonvent, wenn sie noch nicht mal Mitspracherecht haben, sondern nur eine beratende Funktion haben? Und ähnlich ist es halt auch im Senat, dass viele, die dem akademischen Mittelbau zugeordnet werden, nicht dementsprechend repräsentiert werden. Und gerade uns ist halt wichtig, wir versuchen seit Jahren die Viertelparität einzusetzen, dass diese professorale Stimmmehrheit im Senat endlich gekippt wird, dass dagegen halt auch die wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Beschäftigten sowie Studierenden auch stark in den Selbstverwaltungsstrukturen verankert werden und auch mitbestimmen können und mitreden können.
Du hast ja gesagt, dass ein großer Teil des Mittelbaus die Promovierenden sind. Jetzt arbeiten viele von den Promovierenden während ihrer Promotion ja an der Universität. Könntest du da was über die Arbeitsbedingungen sagen?
Ja, die Arbeitsbedingungen der Promovierenden sind nicht gerade gut. Also, und eine Reform der Promotionsphase ist dringend notwendig. Daher begrüßen wir auch dieses Ziel nach Steigerung von Qualität und Betreuung und vor allem nach Partizipation im Landeshochschulgesetz. Aber wir sehen auch deutlich Handlungsbedarf. Zum einen, das hatte ich vorhin erwähnt, ist der Status der Mitbestimmung von Promovierenden nicht klar geklärt und halt auch die soziale Absicherung. Also wir als Gewerkschaft stellen natürlich die Forderung, dass während der Promotionsförderung eher die tarifvertraglich geregelten und sozialversicherungspflichtigen Stellen gegenüber einem Stipendium Vorrang haben sollen. Und dabei muss halt mindestens eine Dreiviertel der Arbeitszeit für die eigenständige Qualifizierung von Doktorandinnen und Doktoranden zur Verfügung gestellt werden. Weil das Problem ist, dass viele Doktoranden mit einer halben Stelle an den Universitäten eingestellt wird und faktisch eigentlich Vollzeit arbeiten und gar nicht zum Promovieren kommen. Ein weiteres Problem ist natürlich die Befristung. Viele Doktorandinnen und Doktoranden kriegen durchschnittlich Arbeitsverträge von 6 Monaten. Und wir wissen alle, dass eine Promotion nicht 6 Monate dauert, sondern durchschnittlich in Deutschland 5,5 Jahre. Dennoch befristet man immer wieder diese Stellen. Und was jetzt Familienplanung oder sonstige Planung betrifft, ist es halt schwierig, gerade für die Doktorandinnen und Doktoranden.
Als das Bachelor-Master-Programm eingeführt wurde, klagten und nach wie vor klagen viele Studierende über die Überregulation und die Verschulung des Bachelors. Herrscht denn wenigstens bei den Promovierenden von dieser Seite her eine größere Freiheit?
Ja, also für die Promotionsphase schlagen wir als GEW eine bessere Absicherung der Betreuung vor. Klar gibt es viele negative Stimmungen diesbezüglich, dass es heißt, dass jetzt auch die Promotion als dritte Phase des Studiums verstanden wird und verschult wird. Aber wir sehen auch in dieser Qualifizierungsvereinbarung beziehungsweise in dieser Doktorandinnenvereinbarung eine bessere Strukturierung. Und was wir halt als Gewerkschaft massiv kritisieren, ist die vorgeschlagene Detailregelung, die übermäßig reglementiert. Wir als GEW schlagen daher vor, dass diese Betreuungsvereinbarung in einem Gespräch zwischen den Promovierenden und den Betreuungspersonen und der jeweiligen Institution vor allem auf die individuelle Situation und das Bedürfnis der Promovierenden abgestimmt wird, damit vor allem diese überreglementierten und nicht kommunizierten Aufgaben entstehen. Und in vielen Promotionsprogrammen ist die Teilnahme an promotionsbegleitenden Graduiertenkolleg verpflichtend, und das wollen wir auf keinen Fall. Also Programme sollten freiwillig sein, und vor allem, was auch eine Forderung von uns ist, dass ebenfalls berücksichtigt werden soll, dass Professoren besser auf eine Betreuung von Promovierenden besser vorbereitet werden können, wenn dies im Rahmen der Berufung erfolgt, dass sie halt auch für diese speziellen Aufgaben besser geschult werden. Und es geht halt wirklich darum, dass man die Promotion an sich besser strukturiert, nicht mit der Intention, dies verschulen zu wollen, sondern eine bessere Strukturierung, eine bessere individuelle Strukturierung, weil gerade die Promotion ist so vielseitig in Deutschland. Man promoviert an Lehrstühlen, man promoviert extern, und nicht alle sind in bestimmten Graduiertenzentren zugeordnet, sodass der Austausch mit anderen Doktorandinnen schwierig ist, aber auch, dass die individuelle Struktur da nicht vorhanden ist.
Ein anderer Aspekt von eurer Kritik, der ja sehr prominent ist, war immer die Forderung nach einer Zivilklausel. Dann hat die Landesregierung ja festgeschrieben, dass alle Hochschulen die Mittel zur militärischen Forschung angeben und offenlegen müssen. Warum genügt euch diese Dokumentationspflicht nicht?
Naja, uns genügt es halt nicht, weil, das Problem ist halt, an den vielen Hochschulen ist die Zivilklausel zwar eingeführt worden, dass ausschließlich für zivile und friedliche Forschung gelehrt wird, aber dass sich an dieser Selbstverpflichtung nicht eingehalten wird, zeigten ja diese medialen Veröffentlichungen. Also im November wurde ja aufgrund dieser NDR-Veröffentlichung bekannt, dass viele Hochschulen seit vielen Jahren unter vollständiger Geheimhaltung für die amerikanische Rüstungsindustrie geforscht haben. Und allein das US-Militär finanzierte, wie jetzt auch öffentlich wurde, Forschungsprojekte an mehreren Universitäten in Baden-Württemberg, darunter halt auch in Heidelberg, Karlsruhe, Ulm, aber auch in Freiburg. Und die Landesregierung, die sehen diese Zivilklausel eher als einen zahnlosen Tiger, und als Alternative dazu verweisen sie lieber auf diese neu erarbeitete Transparenz, die im Landeshochschulgesetz verankert ist. Aber das Problem ist, wenn wir uns dieses Landeshochschulgesetz, also diesen Paragraphen angucken, dann klar, es ist hier ein richtiger Schritt, der gegangen wird. Aber das Problem ist, es besteht nach wie vor diese Auskunftsverweigerungsrechte für Drittmittelgeber, und zwar bezüglich ihrer Geschäftsgeheimnisse. Und diese werden halt die Transparenzförderung einfach schwierig machen. Die Verpflichtung für eine friedliche und zivile Orientierung für die Hochschulen, die fehlt halt einfach im Gesetzesentwurf. Und man kann quasi diese Transparenzforderung einfach aushebeln, indem man halt mit dem Auskunftsverweigerungsrecht argumentiert und mit den Geschäftsgeheimnissen, die nicht nach außen treten dürfen.
Ja, jetzt ist es ja schon reichlich spät, also das Gesetz trifft ja morgen in Kraft.
Genau.
Gibt es denn von eurer Perspektive als Gewerkschaft noch Wege an der gegenwärtigen Situation für die Promovierenden, aber auch was die Zivilklausel angeht, überhaupt noch was zu ändern?
Ja, also es ist gerade in Bezug auf die Zivilklausel ist es wichtig, dass vor Ort für das Thema sensibilisiert wird, dass darüber aufgeklärt wird, dass man halt auch in den Gremien versucht, Transparenz zu schaffen, versucht offenzulegen, in welchen Projekten Drittmittel fließen, wo diese fließen, und dass man halt innerhalb da dieser Transparenzordnung versucht, auch öffentlichkeitswirksam darüber aufzuklären, in welche Projekte welche Institutionen investieren. Natürlich wird es halt nicht einfach sein, aber es ist halt wichtig, einfach diese Transparenz, die ja jetzt quasi verankert worden ist, auch auszuleben quasi. Und in Bezug auf die Promovierenden, ich hoffe, dass sich die Promovierenden nicht damit zufrieden geben, dass sie nur eine beratende Funktion in ihrem Promovierendenkonvent haben, sondern dass sie wirklich die Forderung nach einer aktiven Mitbestimmung und Mitgestaltung an den Hochschulen auch wahrnehmen.
Der AKJ, der Arbeitskreis kritischer Juristinnen Freiburg, war über ein Jahr lang bei großen Teilen der linken Szene in Freiburg unerwünscht. Der BAKJ, der Bundesarbeitskreis kritischer Juristinnen, hatte den AKJ ausgeschlossen. Grund hierfür war das freiwillige Mitwirken von Tina Gröbmeier, damals noch Mitglied des AKJ, bei der Verteidigung des Nazis Florian Stich. Und die Stellungnahme des AKJ hierzu. Stech war bei einem Schleusungspunkt für eine Nazi-Party mit seinem Auto in eine Gruppe Antifaschisten gerast und hatte dabei einen jungen Antifaschisten lebensbedrohlich verletzt. Zuvor hatte Stech im Internet eine genau solche Situation herbeigesehnt, scheinbar aus Notwehr einen politischen Gegner über die Klinge springen lassen. Damals hatte der Freiburger AKJ das Handeln der Juristin Tina Gröbmeier als ihre persönliche Entscheidung dargestellt. Nicht nur die linke Szene Freiburgs reagierte erbost, auch die GAF, die Grüne Alternative Freiburg, deren Sprecherin Gröbmeier zeitweise war, zerstritt sich intern so, dass der komplette Vorstand zurücktrat. Etwa anderthalb Jahre später dann gab es eine erneute Stellungnahme des AKJ und diese klang nun völlig anders. Nach einem langen Diskussionsprozess distanzierte Mensch sich nun doch von der freiwilligen Mitwirkung des ehemaligen AKJ-Mitglieds Tina Gröbmeier bei der Verteidigung von Florian Stech. Jetzt hieß es, der AKJ Freiburg lehnt die freiwillige Übernahme der strafrechtlichen Verteidigung faschistischer Taten durch linke Anwältinnen ab. Und weiter, der Faschismus richtet politisch motivierte Gewalt gegen Menschen und gegen eine emanzipierte Gesellschaft. Effektive Strafverteidigung kann bedeuten, eine solche Gewalttat aus ihren gesellschaftlichen und politischen Kontext herauszulösen. Florian Strich wurde zweimal vom Freiburger Landgericht freigesprochen. Eine Notwehrabsicht könnte nicht ausgeschlossen werden. Im Zweifel, so das Gericht, für den Angeklagten. Der AKJ darf nun also wieder in die KTS, das Autonome Zentrum Freiburgs. Und auch die GAF zeigte sich erleichtert. Wie es zu dieser Neupositionierung gekommen ist, darüber sprach ich gestern noch einmal mit zwei Mitgliedern des Freiburger AKJs. Und zuerst fragte ich dann auch, wie kam es zu der Neupositionierung?
Nun, ich denke, um das richtig verstehen zu können, ist es vielleicht wichtig, erstmal zu sehen, was für eine spezielle Struktur der AKJ hat, der erstmal eine sehr offene Gruppe ist. Wir haben auch keine Mitgliederliste in dem Sinne oder einen Vorstand, sondern sind einfach eine offene Gruppe für Jurastudentinnen, die gerne auch abseits der Wege denken wollen und nicht ganz konform gehen mit dem offiziell vermittelten Lehrstoff oder die einfach ein bisschen weiterdenken wollen. Und als solche Gruppe war es uns immer ein ganz großer Wert, diese Offenheit zu haben. Und als dann wir vor diese Situation gestellt waren, uns dazu positionieren zu müssen, war das erstmal sehr schwierig, da einen Konsens zu finden. Und es war auch eben eine Entscheidung, die nicht leicht fiel, da Grenzen zu ziehen.
Genau, und mittlerweile, also die Diskussion hat 1,5 Jahre angedauert. Das war nie ein Thema, das irgendwie beiseite gelegt wurde. Und mittlerweile ist es eben so, dass diese Offenheit und die Heterogenität, die vor 1,5 Jahren eben sehr groß geschrieben wurden, dass es eine offene Gruppe ist, die allen Menschen, die irgendwie abseits denken wollen, einen Raum bieten soll, dass das beiseite gelegt wurde. Und heute ist es eben so, dass wir eine Grenze gezogen haben. Und zwar, dass die Unterstützung von Faschismus nicht geht und dass die Strafverteidigung von einem Faschisten in einer faschistischen Tat diese Grenze eben überschritten hat. Genau. Und die Frage war eben ganz lang, wo verläuft diese Grenze und können wir die so einfach ziehen? Und das war eine große Diskussion, aber mittlerweile hat der AKJ sich so positioniert, dass dieses Verhalten eben nicht geht.
Das freiwillige Mitwirken bei der Verteidigung von Florian Stech würdet ihr also jetzt als Unterstützung des Faschismus in gewisser Weise sehen?
Es ist uns auf jeden Fall wichtig klarzustellen, dass man nicht übersehen darf, dass eine Strafverteidigung in einem so politisch aufgeladenen Prozess, dass es nicht unpolitisch sein kann und dass man diese politische Dimension nicht rausstreichen kann.
Und selbst bei einer sehr strafrechtskritischen Arbeit kann der politische Kontext nicht außer Acht gelassen werden. Und ich persönlich bin schon der Meinung, dass die Verteidigung eines Faschisten durchaus Auswirkungen auf die rechten Strukturen haben, ganz eindeutig.
Hat man sich innerhalb vom AKJ bei dieser Neupositionierung jetzt von der linken Szene in Freiburg ein bisschen unter Druck setzen lassen?
Eben das war uns eigentlich wichtig, da uns nicht unter Druck setzen zu lassen, sondern erstmal an den Punkt zu kommen, dass wir innerhalb der Gruppe für uns selber klarstellen, wo sind unsere Grenzen, was in diesem Prozess entstand ja auch ein neues Selbstverständnis des AKJ. Also da war nochmal eine ganz intensive Arbeit mit unseren eigenen Inhalten und es war uns wichtig, zuerst mal diese innere Arbeit zu leisten und für uns selber klarzustellen, was ist uns wichtig, was ist unsere gemeinsame Ebene. Und danach war es uns aber natürlich auch wichtig, nach außen zu gehen, eine neue Stellungnahme zu verfassen und der politischen Szene und anderen Gruppen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten wollen, zu zeigen, dass wir uns da entwickelt haben.
Ihr habt ja jetzt mehrfach gesagt, man muss die politische Dimension des Verfahrens sehen. In der Stellungnahme heißt es ja jetzt auch, die Mitwirkung bei der Verteidigung von einem Nazi würde zur Entpolitisierung eines solchen Verfahrens führen. Wieso?
Da es eine durchaus taktische Verteidigungsmaßnahme ist, eine Tat aus dem politischen Kontext zu heben, wird natürlich eine Tat entpolitisiert. Und wir werfen dem ganzen Verfahren auch ein bisschen vor, dass die politischen Dimensionen lange vernachlässigt wurden und auch in den Ermittlungen da nicht besonders Augenmerk drauf gelegt wurde.
Jetzt gibt es ja an der erneuten Stellungnahme durchaus Kritik, auch nicht nur von rechter Seite. So erklärt der Kriminologe Roland Hefendehl bezüglich eurer Aussage, Zitat aus eurer Stellungnahme, nicht die Geltung rechtsstaatlicher Grundsätze für Faschistinnen steht in Frage, sondern der Faschismus stellt deren Geltung selbst in Frage. Darauf erklärt Hefendehl,
dass die rechtsstaatlichen Grundsätze wegen Florian Stech, und wir dürfen dies auf ihn runterbrechen, weil ja nur er auf der Anklagebank saß, auf dem Spiel stehen, erscheint doch eher als eine defätistische, den Herrschenden in die Karte spielende Einstellung, wohingegen der Angeklagte bereits zum zweiten Mal durch das Landgericht Freiburg bestätigt erhielt, straflos gehandelt zu haben. Hebt man also durch die erneute Stellungnahme im AKJ und durch seine vermeintliche Bedrohung durch einen einzelnen Nazi den herrschenden Rechtsstaat in eine verteidigungswürdige Position?
Ist eben die Frage, wie viel Gefahr man einem Faschisten zumisst. Ist schon die Frage, ob Florian Stech alleine rechtsstaatliche Prinzipien in Gefahr bringt oder ob Florian Stech alleine überhaupt in der Lage ist, seine Ideologie, seine menschenverachtenden Gedanken umzusetzen. Wenn Roland Hefendehl das anders sieht und da keine Gefahr sieht, dann bin ich schon der Meinung, dass jeder einzelne Faschist oder jede einzelne Faschistin eine Gefahr für die Gesellschaft ist.
Aber für den ganzen Rechtsstaat? Faschismus als Gefahr für die Gesellschaft? Ja, aber so wie ich jetzt Herr Hefendehl verstanden habe, würde ich sagen, er sagt jetzt, ihr betont jetzt die Bedrohung auch des Rechtsstaats dabei und würdet so praktisch zu Verteidigern des herrschenden Rechtsstaats.
Ich glaube, da hat Roland Hefendehl uns falsch verstanden. Wir wollen nicht den Rechtsstaat verteidigen, sondern wir werfen Stech vor, dass er Menschen angreifen möchte und sie entrechten möchte. Und ich bin mir sicher, dass Stech bestimmte Menschen einer Verteidigung entziehen möchte, dass bestimmte Rechte, die jedem Menschen zukommen, und das ist auch ein hohes Gut, dass sie jedem Menschen zukommen, dass Stech diese unterschiedlich kategorisieren würde und eben nicht gleich behandeln würde.
Also das Stichwort, jeder Mensch hat das Recht, Rechte zu haben, und diese Aussage stellt praktisch Florian Stech dann in Frage.
Genau, und wir wollten damit auch nochmal einfach deutlich machen, es geht uns auch nicht darum, ihm ein Recht abzusprechen oder ein Recht auf Verteidigung, aber es geht uns darum, hervorzustellen, dass unser primärer Augenmerk eben erstmal der ist in diesem Fall, dass eine faschistische Tat etwas, ja, Schlimmes ist und dass wir unsere Aufgabe nicht in seiner Verteidigung sehen.
Also tendenziell sagt ihr, verteidigen ja, aber auf keinen Fall ein vermeintlich linker Anwalt, eine vermeintlich linke Anwältin.
Genau, weil deren Aufgabe es eher sein sollte, sich auf den Kampf gegen den Faschismus zu konzentrieren. Und eben der Grundsatz, dass jeder Mensch eine Verteidigung haben sollte, die derzeit ja nicht in Frage steht. Es stand nie in Frage, dass Stech ohne Verteidigung im Gericht sitzen wird. Das heißt, die Aufgabe und die Kraft nicht auf die Verteidigung eines Nazis gesetzt werden muss, sondern eher darauf, die faschistische Tat als faschistisch in die Öffentlichkeit zu bringen.
Kampf gegen Faschismus, wie wird der AKJ das zukünftig handhaben?
Man muss immer sehen, es gibt sehr unterschiedliche Arten, wie sich Menschen engagieren. Und es ist auf jeden Fall nicht so, dass jeder, der im AKJ ist, Nebenklägeranwalt sein muss in so einer Tat. Aber es gibt ja vielfältige Formen, wie man sich einsetzen kann. Und die wollen wir auch gern wahrnehmen. Und es ist auch sehr gut, dass es da unterschiedlichste Ansätze gibt und dass sich diese Menschen im AKJ finden, die da zusammenarbeiten.
Wird der AKJ zukünftig wieder Teil des BAKJ, des Bundesarbeitskreis kritischer Juristinnen, werden?
Es wurden schon Stimmen laut, dass vereinzelte Personen Lust hätten, auf den nächsten BAKJ zu reisen. Wie wir dort aufgenommen werden, können wir nicht einschätzen. Wir vermuten aber, dass es kein Problem darstellen sollte, weil sie uns ziemlich klar informiert haben, was sie von uns fordern und was eben derzeit nicht geht. Und es war auch bisher so, dass Einzelpersonen, die eben die Handlung von Tina Gröbmeier abgelehnt haben, dass sie immer willkommen waren beim BAKJ. Deshalb vermuten wir, dass es kein Problem geben wird und wir hätten große Lust, wieder beim BAKJ dabei zu sein.
Ihr seht euch also als Teil der kritischen Juristin.
Ja, klar. Und nachdem wir das für uns innen geklärt haben, was da unsere Punkte sind, haben wir jetzt auf jeden Fall auch Lust, wieder mehr nach außen zu treten und mehr in Kontakt wieder zu sein und finden es toll, dass es wieder möglich ist.
Soweit zwei Mitglieder des Arbeitskreis kritischer Juristin Freiburg zur Neuausrichtung des AKJ. Und damit sind wir auch am Ende von Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freie Radios aus dem Südwesten, mit der Ausgabe vom Freitag, den 4. April. Zusammengestellt von Fabian von Radio Dreieckland. Die GEMA-freie Musik der Sendung stammte von den Duang Souls. Tschüss und auf Wiederhören.